ARD.
Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Doppelter Rausschmiss. Die New Yorker Columbia-Universität hat ein deutliches Zeichen gegen pro-palästinensische Aktivisten auf dem Campus gesetzt. Letzte Chance. Israel geht noch einen Schritt auf die Hamas zu. Stiller Sonnenaufgang. In Russland gründet sich eine neue Oppositionspartei und die Medien schweigen. Das sind einige unserer Themen heute am 1. Mai um 7.30 Uhr. An vielen amerikanischen Universitäten demonstrieren pro-palästinensische Aktivisten gegen das Vorgehen Israels in Gaza. Nicht immer bleiben die Proteste friedlich, immer öfter fallen antisemitische Äußerungen. In New York hat die Polizei nun die Besetzung eines Uni-Gebäudes beendet. Julia Kastein berichtet aus Washington.
Es ist die dramatische Zuspitzung von Protesten, die schon seit Wochen viele Universitäten in den gesamten USA erschüttern. Mit einem Großaufgebot in Helmen und Schutzausrüstung hat die New Yorker Polizei am Abend die Besetzung eines Gebäudes der Columbia University im Norden von Manhattan beendet. Die Polizisten rückten über eine mobile Treppe und ein Fenster im zweiten Stock in die Hamilton Hall ein, nahmen Dutzende Demonstranten fest und führten sie mit Kabelbindern an den Händen gefesselt in Bussen ab. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Pro-palästinensische Studierende der Universität waren gut 20 Stunden zuvor in das Gebäude eingebrochen und hatten es besetzt. Schon in den Tagen zuvor hatten sie sich geweigert, ein Protestcamp auf dem Campus zu räumen. Die Leitung der Elite-Universität kündigte daraufhin an, die beteiligten Studierenden zu exmatrikulieren und rief schließlich die Polizei zur Hilfe. Auch an anderen Universitäten wurden in den vergangenen Tagen mehrere hundert Demonstranten festgenommen, Campusse geräumt, Abschlussfeiern abgesagt. Die Proteste haben außerdem eine intensive Debatte über die Grenzen der Meinungsfreiheit an Universitäten ausgelöst. Die Demonstrierenden bezichtigen unter anderem Israel des Völkermords an den Palästinensern und fordern von den Unis, finanzielle Verbindungen zu Israel zu kappen. Viele jüdische Studierende fühlen sich bedroht und werfen ihren pro-palästinensischen Kommilitonen umgekehrt Antisemitismus und die Verharmlosung der Hamas vor.
Die israelische Regierung bleibt bei ihrem Plan, in Rafah einen Großangriff gegen die Hamas zu starten. Gleichzeitig gibt sie der Terrororganisation noch eine letzte Chance für eine Feuerpause. Laut dem Wall Street Journal steht ein israelischer Vorschlag für einen Zwei-Stufen-Plan im Raum. In der ersten Stufe würde es demnach eine dreiwöchige Feuerpause geben. In dieser Zeit würden mindestens 20 Geiseln gegen eine nicht näher bezeichnete Zahl palästinensischer Häftlinge ausgetauscht. Die Dauer der Feuerpause könne für jede weitere Geisel um einen Tag verlängert werden. In einer zweiten Stufe könnte es einen Waffenstillstand von knapp 3 Monaten geben. In dieser Zeit sollen demnach Hamas und Israel über eine Kampfpause bis zu einem Jahr verhandeln und über eine deutlich umfangreichere Freilassung von Geiseln. Schauen wir auf die Lage in der Ukraine. Die Truppen sind im Kampf gegen russische Angriffe extrem unter Druck. Präsident Selenskyj will nun den Nachschub besser organisieren. Er sagte in seiner täglichen Videobotschaft, nicht russische Bomben- und Angriffsoperationen sollten an der Front dominieren, sondern die ukrainische Initiative mit Luftabwehr, Artillerie und Drohnen. Die Regierung will weitere knapp 370 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um Drohnen zu kaufen. Da es der ukrainischen Armee an Artilleriegranaten mangelt, werfen Soldaten mit kleinen Drohnen Sprengkörper über russischen Soldaten ab. In der Nacht haben russische Raketen wieder die Hafenstadt Odessa getroffen. Nach ukrainischen Angaben gab es 3 Tote, Teile der Infrastruktur seien beschädigt worden. Die USA haben weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Washington kauft nun kein Uran mehr aus dem Land. Zuletzt hatten amerikanische Atomkraftwerke rund 12% ihres Urans aus Russland bezogen. Eine Hintertür haben die USA sich aber offen gelassen. Für den Fall, dass die Versorgung heimischer Reaktoren gefährdet ist, wird der Verkaufsstopp ausgesetzt. In Russland gründet sich heute eine neue Oppositionspartei mit dem hoffnungsfrohen Namen Rasvjet, zu Deutsch Sonnenaufgang. Initiatorin ist Jekaterina Donzowa, die sich an der russischen Präsidentenwahl beteiligen wollte, aber als Kandidatin abgelehnt wurde. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
Da wird eine neue Partei gegründet, aber die russischen Massenmedien schweigen über das Projekt namens Rasswert, der Sonnenaufgang. Und auch die Parteigründerin Jekaterina Donzowa kommt praktisch nicht mehr vor in den Zeitungen oder im staatlichen Fernsehen, seit sie im vergangenen Dezember von der Zentralen Wahlkommission von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen wurde. Die eingereichten Unterlagen seien fehlerhaft, so hieß die Begründung. Ihr Rückblick: Ein Oppositionskandidat darf nicht so sein wie ich, sondern muss ein Freak sein, über den man sagt, schaut euch den mal an, eine seltsame Person. Wenn der Oppositionskandidat ganz normal ist, dann könnten die Leute ja denken, wow, wir haben doch noch eine Opposition und die ist ziemlich in Ordnung. Und gerade dieses ganz normale, eher zurückhaltende fällt auf bei der 41-jährigen Journalistin und Juristin, die politisch unauffällig einige Jahre Kommunalpolitik im Gebiet Twer betrieb, bis sie dann Ende November als völlig Unbekannte ankündigte, Präsident Putin bei der Märzwahl beerben zu wollen. Vorsichtig in der Wortwahl, um gegen keines der verschärften Zensurgesetze zu verstoßen, versprach sie ein Ende des Krieges gegen die Ukraine oder offiziell der militärischen Spezialoperation. Niemand erklärt uns die Gründe. Die Entscheidung wurde getroffen. Aus guten Gründen hieß es aber, welche waren das? Eine Entnazifizierung der Ukraine, was soll das bedeuten? Vielen ist das nicht klar, aber sie sind gefangen in der Propaganda der landesweiten Fernsehkanäle, die morgens bis abends über Feinde berichten, die überall sind und bekämpft werden müssen. Dem Ende der Präsidentschaftsbewerbung folgte zielstrebig der nächste politische Schritt. Noch im Januar gründete sie mit Unterstützern der Präsidentschaftskandidatur das Organisationskomitee der künftigen Partei, tourte durch die russischen Regionen, denn in der Hälfte von denen muss es Treffen gegeben haben, bevor der Gründungsparteitag der landesweiten Partei stattfinden kann. Und den gab es dann eigentlich bereits Anfang März, aber nur 10 Tage vor dem Termin kündigte das Moskauer Hotel überraschend die Saalmiete. Leider, leider, es gab eine Havarie. Vielleicht gab es auch politischen Druck, den erlebte Jekaterina Donzowa jedenfalls auch bei ihren Treffen im Land immer wieder. Mal wurde sie kurz befragt, mal festgenommen, mal ein Raum mit Unterstützern von der Polizei geräumt. Denn auf dem Aufgabenzettel der neuen Partei sieht Jekaterina Donzowa Dinge wie die Entlassung aller politischen Gefangenen, die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung oder den Kampf gegen die weit verbreitete Homophobie. Auf Instagram, eigentlich in Russland gesperrt, ging sie auf den neuen russischen Patriotismus ein. In den Schulen wurde der Unterricht der patriotischen Erziehung eingeführt, in dem die Schüler lernen, die Heimat richtig zu lieben. Wir hören oft, die stärkste Form des Patriotismus sei die Bereitschaft, für unser Land zu sterben. Aber stimmt das wirklich oder verlangt man einfach, dass wir die Regierung mit ihrer zweifelhaften Weltanschauung verteidigen? Die Bürger, die an friedlichen Aktionen teilnehmen und mit den Handlungen des Regimes nicht einverstanden sind, die werden immer öfter als Hochverräter gebrandmarkt. Aber warum sind wir Verräter? Echte Liebe zur Heimat verlangt, manchmal nicht mit dem Regime und seinen Vertretern einverstanden zu sein. Den Gründungsparteitag von Rasswert, dem Sonnenaufgang, werden in Russland nur wirklich politisch Interessierte mitbekommen. Der 1. Mai ist auch hier ein Feiertag und die staatlichen Medien werden sich weiter zurückhalten in der Berichterstattung. Die Delegierten treffen sich auch nicht in Moskau, sondern in einem kleinen Vorort namens Galizino. Erstaunlich ist, dass dieser Gründungsparteitag tatsächlich stattfindet, dass es Jekaterina Donzowa gelungen ist, eine neue Oppositionspartei auf den Weg zu bringen.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.